apostolische Leiter oder auch ein apostolisches Volk, apostolische Leute. Dies ist eine Lehre aus der ABC 1 und zwar geht es hier um die Lektion 3, Apostolic Building Concept. Beginnen wir die Lehre am besten mal damit, dass wir uns zuerst eine Frage stellen. Die Frage heißt, wiedergeboren, aber blind für die nächste Offenbarung Gottes. Ob diese Gefahr nicht wohl besteht in allen von uns, solange wir noch in diesem zerbrechlichen Zelt oder in diesem Leib eben leben. Die Bibel gibt uns ganz klare Antwort darüber. Ja, man könnte fast sagen, leider, so ist es. Es ist möglich. Nun, apostolische Menschen haben erkannt, dass es eine fortschreitende Offenbarung des Wortes Gottes gibt, die dem religiösen Menschen aber zuwiderläuft. Man könnte sagen, 180 Grad gegen den Wind, gegen diesen religiösen Geist. Anhand der Geschichte in Johannes 9 mit dem Blindgeborenen erkennen wir das Rhema-Wort und auch die Anforderung an die heutige Kirche. Da wir nicht im Sehen, sondern im Glauben wandeln, heißt es immer zuerst, Glaube ist Gehorsam, Anbetung ist Werk. Und dann mögen auch Sehen und Erkennen zunehmen oder sich mehren. Wir beginnen damit und stellen die Fragen. Punkt 1. Welche geistliche Anwendung kannst du aus Johannes 9,1 aus blind geboren entnehmen? Ich werde nachher den Bibeltext von Johannes 9,1 bis 41 vorlesen. Aber du kannst ja die Fragen jetzt mal vorab dir zu Herzen nehmen oder sie notieren und dann sehen, wie weit wir kommen heute mit der Auslegung. Jesus sagt, ich muss die Werke dessen wirken. Das wäre dann die Frage Nummer 2. Und was die Werke, von denen er spricht, nun sind. Johannes 9, Vers 4. Was hat Jesus im Vers 3 gemeint, wenn er sagt, damit die Werke Gottes in ihm offenbar würden? Damit ist der Blinde gemeint. Punkt Nummer 4 oder die Frage Nummer 4, erkläre anhand von Vers 6 und 7 die Unterschiede zwischen der charismatischen und der apostolischen Bewegung. Ich möchte hier mal vorweg schicken, dass es nicht darum geht, zu verurteilen oder zu beurteilen oder gar zu richten, sondern es geht darum aufzuzeigen, wo stehen wir heute. Es ist das Einzige, was uns interessiert, dass wir das aus der Vergangenheit lehren, was wir lernen sollen. Deshalb ist ja auch die Bibel geschrieben worden, dass wir die Grundlage, das Wort Gottes, in Wort und Schrift mit uns haben. Und dann daraus die Schlüsse ziehen, in welcher Zeit wir heute stehen. Liste anhand von Johannes 9 die Werke Gottes auf, die im Blindgeborenen offenbart wurden. Zeige daraus die Funktionen, die in den apostolischen Menschen offenbar oder offensichtlich sind oder mindestens werden sollten. Verwende, um deine Schlüsse zu ziehen, die unterstrichenen Verse. Ich werde die hier hervorheben und sprachlich darauf hindeuten. Johannes Kapitel 9, Vers 1 bis 41. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Wir halten fest, er sah einen Menschen blind von Geburt. Das ist die Hervorhebung. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Vers 3, Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes in ihm offenbart würden. Also die Hervorhebung hier geht es darum, die Antwort von Jesus zu hören, wenn er sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Das ist der Grund, sagt er. Dann kommen wir zu Vers 4. Da beginnt gleich mit der Hervorhebung, dass er sagt, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Ich sage es nochmal, Jesus spricht, ich muss die Werke dessen wegen, der mich gesandt hat. Und da geht es weiter und er sagt, solange es Tag ist, kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde, bereitete einen Brei aus dem Speichel und strich ihm den Brei auf die Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, das übersetzt wird, gesandt, also wie ein Gesandter, gesandt. Und da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, die sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? So, jetzt kommt die Unterstreichung hier mit der Frage. Die fragen sich, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, andere sagten nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es nicht. Also hier hast du diese Herausforderung, der sieht gleich aus, hat den gleichen Namen noch, aber irgendwie ist etwas total anderes mit dem Menschen. In Vers 10 heißt es dann, sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, und jetzt hör gut zu, das ist jetzt auch wieder so eine Hervorhebung hier, er sagt, ein Mensch genannt Jesus. Also da war ein Mensch genannt Jesus, und dann erklärt er, wie das geschah, er bereitet einen Brei, salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloam und wasche dich. Als ich nun hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Und sie sprachen zu ihm, wo ist er? Schon wieder Hervorhebung. Also jetzt zuerst die Frage, wie sind deine Augen aufgetan worden? Dann erklärt er und dann heißt es hier, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Vers 13, sie führten ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei bereitete und seine Augen auftat. Nun fragten ihn wiederum auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Und er sprach zu ihnen, er legte mir einen Brei auf die Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und jetzt kommt wiederum die Hervorhebung hier. Also wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Das ist der Punkt hier. Von dem Moment an, da heißt es, und es war Zwiespalt unter ihnen. Die einen sagten, es kann, die anderen sagten, es kann nicht. Sie sagen nun wieder zu den Blinden im Vers 17, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Hervorhebung. Er ist ein Prophet. Die Juden nun glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Und seine Eltern antworteten nun und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Oder wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig, er wird über sich selbst reden. Dass seine Eltern zu ihnen sagen, fragt ihn, er ist mündig, er wird über sich selbst reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Also der wäre exkommuniziert. Weg mit ihm. So hieß das damals. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Vers 24, sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Einst weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Hervorhebung. eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. So, das ist Wissen, im tiefsten Sinne des Wortes. Nun, da sprachen sie wiederum zu ihm, was hat er dir denn getan? Wie tat er deine Augen auf? Er antwortete ihnen, und jetzt unterstrichen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Und sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Hervorhebung, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Also Spaltung. Vers 29, wir wissen, dass Gott zu Moses geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete, hier alles unterstrichen, alles Hervorhebung. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es noch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünde nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her ist nicht gehört worden, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. So, was für eine Lehre hier. Jetzt kommt der ehemalige Bettler, der Blinde, mit einem Schlag, an einem Tag, an einem Sabbat und lehrt nun die Pharisäer oder die religiöse Obrigkeit über all das, was sie eigentlich ihm hätten lehren sollen. Sie aber dagegen im Vers 34, die antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Hier hast du es. Also, Unterstreichung, ich lese nochmal. Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns und sie warfen ihn hinaus. Und jetzt pass mal gut auf, was hier geschieht. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Unterstrichen kommt jetzt und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in dieser Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Pass auf, jetzt kommt wieder Unterstreichung hier. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber, da ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. Jetzt kommen die Antworten zu den apostolischen Menschen, das heißt diese Antworten, die wir zuvor notiert hatten, gehen jetzt Schritt für Schritt, gehen wir da durch und schauen, was die Bibel uns dazu sagt. Also wir beginnen mit dem sogenannten Blindgeborenen. Blind von der Geburt an, mit der Frage, wiedergeboren, aber blind für die nächste Offenbarung Gottes. Zum Beispiel kam Lazarus wieder lebendig aus dem Grab, was auch ein Bild für Wiedergeburt ist. Er konnte jedoch noch nicht sehen, weil sein Gesicht noch mit einem Schweißtuch umhüllt war. Johannes Kapitel 11, Vers 44. Dann sehen wir auch die ephesischen Gläubigen. Ich sage jetzt hier mal bewusst Gläubigen und nicht Glaubenden. Die wussten von der Taufe des Johannes, aber sie waren immer noch unwissend über die Taufe im Namen des Herrn Jesus und der Taufe im Heiligen Geist. Also hier siehst du, sie kannten die eine Erfahrung mit Gott, die hatten sie, waren aber unkundig in der nächsten. Eine ähnliche Situation sehen wir bei Apollos aus Alexandrien. Der war aber Gott sei Dank einsichtig und hörte auf Priscilla und Aquila. Apostelgeschichte 18, Vers 24 bis 26. Ein gewisser Jude aber mit dem Namen Apollos aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser Apollos fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Kommen wir zum Punkt 2. Was ist das Werk Gottes? Das Werk Gottes ist, dass du an den Herrn Jesus glaubst. Johannes Kapitel 6, Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Kommen wir zum Punkt 3, Offenbarung der Werke Gottes an den Blinden. Damit durch die Werke an den Blinden viele Menschen an den Herrn Jesus Christus glaubend werden. Bis und mit heute. Dank sei dem Herrn. Punkt 4. Der Unterschied zwischen der charismatischen und der apostolischen Bewegung. Johannes 9, Vers 6 und 7. Da heißt es, als er dies gesagt hatte, also Jesus, spie er auf die Erde und bereitete einen Brei aus dem Speichel und strich ihm den Brei auf die Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloam, was übersetzt wird, gesandt. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Die charismatische und extravagante Handlung von Jesus in diesem Vers 6 konnte die Augen des Blinden nicht öffnen. Die Spucke, das heißt das Wasser, ist auch ein Symbol für den Geist. Spucke und Staub machen Lehm, also Erde, was ein Symbol des Fleisches ist. Ich rede jetzt hier nicht von diesem gefallenen Fleisch, sondern vom Leib. Die charismatische Bewegung begann im Geiste, aber endete letztlich im Fleisch und im Blut. Charisma unterhielt, brachte aber keine Offenbarung zum Zweck. Dennoch brachte es Einzelpersonen auf den Weg nach Siloam, was übersetzt wird eben gesandt, welches die Bedeutung für die apostolische Bewegung ist. Diese Bewegung erfordert persönliche Verantwortung für deine Sicht. Die kann dir niemand nehmen. Das heißt, sie bleibt und ist bei dir. Der blinde Mann hatte zu einem bestimmten Teich zu gehen. Nicht zum Roten Meer oder zum Toten Meer oder an den Jordan oder irgendwelcher dieser, sagen wir jetzt mal, historischen, eindrucksvollen Orte, sondern eben zum Teich von Siloam, um sein Augenlicht, das er ja nie hatte, zu bekommen. Teich Siloam ist symbolisch für eine neuapostolische Kirche, nicht unbedingt diese, in Anführungsschlusszeichen, neuapostolische Kirche. Also nicht, dass wir da eine Titelverwechslung machen, sondern es geht um das Wesen einer neuapostolischen Kirche und nicht um den Titel. Oder für die apostolischen Betriebsmittel. Das Wasser, die Dimension für die Salbung, die bringt Klarheit über Vision und Zweck. Das heißt, es ist das Wort. Die Werke Gottes, das Wort der Apostel heißt in Griechisch Apostolos, bedeutet einer, der gesandt wird, der Gesandte oder ein Gesandter. Jesus ist der erste Apostel und Hohepriester. Hebräer Kapitel 3, Vers 1, da sagt die Bibel uns, dass daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus. Da hatte ich ja einmal diese wunderbare Begegnung mit einem Geliebten, einem Bruder. Und als ich davon sprach, dass Jesus der erste Apostel unter allen Aposteln ist, der Vorangegangene, da hättest du ihn mal sehen sollen, wie rot und wie zornig der anlief, dass ich mich getraute, Jesus den Apostel zu nennen. Obwohl das genauso in der Bibel gemeint ist. Er ist der Gesandte Gottes. Er ist der Sohn des lebendigen Vaters, Gott von Gott. Also ein Gesandter. Jesus wurde vom Vater gesandt. Warum weiß ich das? Weil das in der Bibel steht. Johannes Kapitel 5, Vers 36 bis 37. Da sagt Jesus, ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, damit ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Hier hast du es, also ein Apostolos. Und der Vater, der mich gesandt hat, er hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Der Heilige Geist ist auch ein Gesandter oder eben ein Apostolos. Johannes Kapitel 14, Vers 26, der Sachwalter, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, apostolische Diener leben in der Mentalität, dass sie gesandt sind. Johannes Kapitel 20, Vers 21, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, denn wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Ein Gesandter erkennt, ich gebe dir hier vier Punkte, die du bitte merken sollst. Der erste Punkt, dass er mit dem Sender, das heißt Gott, verbunden ist. Zweiter Punkt, er trägt die Botschaft von Gott. Dritter Punkt, er untersteht dem Sender und ist mit ihm in Rechenschaft. Also das heißt, er ist ihm Rechenschaft schuldig. Der vierte Punkt heißt dann, er repräsentiert den Sender. Er bringt nicht seine Nachricht, er bringt die, die ihm der Sender gegeben hat. In Johannes Kapitel 9 sehen wir, wie das Leben des blinden Mannes, nachdem er sich im Teich Siloam gewaschen hatte, verwandelt wurde. Wie wir schon gelesen haben, Siloam bedeutet gesandt. Als ein Gewässer, das mit gesandt bezeichnet ist, gilt es symbolisch für die apostolische Salbung. Die Merkmale der Transformation des Blinden nach seinem Besuch und der Waschung am Teich von Siloam, die zeigen, dass das die Wesenseigenschaften, welche an Personen, die sich mit der apostolischen Salbung verbunden haben, offenbar werden. Das kann nicht im Verborgenen bleiben. Also diese Personen sind hier als apostolische Glaubende, nicht apostolische Gläubige, nicht unbedingt jetzt apostolische Leiter, sondern generell, ganz generell gesagt, als apostolisch Glaubende oder apostolisch glaubende Menschen bezeichnet. Und die Merkmale, die an ihnen offenbart werden, das sind die Werke Gottes. Nichts anderes, es geht nur um die Werke Gottes. Und werden auch als solche bezeichnet. Kommen wir zu Punkt 5. Beginnen mit Punkt 5.1, da gibt es dann mehrere Unterteilungen. Zunächst einmal der Punkt 5.1, das ist der Lebensstil in der Transformation oder der Lebensstil der Transformation. Johannes Kapitel 9, Vers 8. Ich werde dazu immer zuerst die unterstrichenen Versteile, die wir zuvor hervorgehoben haben, nennen. Die sind alle jetzt mal zunächst aus dem Johannes Kapitel 9, weil dort sind sie auch niedergelegt. Und diese Versteile sind der Schlüssel für die Antworten, die jetzt kommen. Das heißt auch hier wieder im Punkt 5, Vers 1, da steht geschrieben im Vers 8 von Johannes 9, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte, also Fragezeichen. Die Nachbarn und diejenigen, die ihn zuvor gesehen hatten und wussten, dass er blind war, ja, die hatten den Blinden nach seinem Besuch vom Teich von Siloam nicht mehr erkannt. Ist ja logisch, nicht? Da geht einer umher, tastend, vorsichtig, ängstlich. Und plötzlich geht er umher wie ein Mensch, gerade wie ein Baum bewegt er sich. Der beachte, dass Jesus nicht seinen Auftritt und sein Aussehen in irgendeiner Weise verändert hatte. Hörst du das? Das Einzige, was ihm anders war oder anders wurde, er hatte Licht. Er war sehend geworden. Wie kam es, dass seine Nachbarn und die Bekannten ihn nicht mehr erkannten? Die konnten ihn nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr erkennen. Die Antwort darauf ist, dass sein Gang und seine Haltung, alles, was dieser Mensch gekennzeichnet hat, hat sich verändert. Nur durch das Sehen. Es war nicht mehr der tastende Gang eines Blinden. Er war jetzt aufrecht, stabil, zielgerichtet und so weiter, sicher und in seinem Gang geführt. Also er brauchte keine fremde Führung mehr. Beim Herstellen der Verbindung mit der apostolischen Salbung, und ich möchte hier nochmals darauf hinweisen, Salbung ist immer eine Person, es ist nicht ein Ding, sondern es ist immer eine Person, es ist ein Wesen. Und diese Salbung wird sich in deinem Gang einmischen, das heißt, dein Gang ändert sich. Dein Lebensstil wird verändert. Du wirst zielgerichtet, zuversichtlich, gerade und klar. Du gehst mit Weisheit und Umsicht im Lichte Gottes in seinem Wort. Das Wort wird zur Leuchte deines Fußes. Wir kommen zum Punkt 5. Das ist, du bist unmittelbarer Zeuge. Johannes Kapitel 9, Vers 11. Ein Mensch genannt Jesus war die Antwort. Denn zuvor bezeugte der Mann Jesus in seiner eigenen Nachbarschaft. Apostolische Glaubende werden sofortige Zeugen Jesus Christi, nicht am Ende der Welt, sondern dort, wo sie leben. Dies ist der zugrunde liegende Sinn und Zweck der apostolischen Salbung. Alle Aufmerksamkeit richtet sich immer auf Jesus. Christus zentriert, nicht ich, nicht Mensch zentriert, sondern auf Jesus. Der apostolische Geist führt die Glaubenden immer dazu, Zeugen Jesu Christi zu sein. Wir seien hier erinnert, dass Zeuge im Griechischen eigentlich heißt Märtyros, also auch Märtyrer für Jesus. Ein Zeuge Jesus Christus oder ein Zeuge Jesu Christi hat abgerechnet mit seinem eigenen Leben. In der Apostelgeschichte 1,8 sagt Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen, also meine Märtyros sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Johannes der Täufer hatte auch das Zeugnis eines apostolischen Geistes auf sich. In Johannes Kapitel 1, Vers 8 lesen wir, er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. Er ging voraus, er zeugte. Er war ein Zeuge Jesu. Johannes Kapitel 3, Vers 30, da sagt Johannes, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Kommen wir zum 5.3. Inspiration Christi, eine verfolgende Mentalität, eine nachjagende, eine anhaftende Mentalität, könnte man auch sagen. Johannes Kapitel 9, Vers 12, die Frage, wo ist er? Nachdem sie den Mann, der einst blind war, gesehen hatten, begannen sie, Jesus zu suchen. Also wo ist er? Apostolisch Glaubende sind nicht nur Zeugen, ihr Lebensstil provoziert andere. Provoziert zu suchen, zu untersuchen. Punkt 5.4. Siebter Tag Dienst, apostolischer Dienst. Johannes 9, Vers 14 lesen wir, es war aber Sabbat an dem Tag. Die Heilung erfolgte am Sabbattag. Und interessant ist ja nicht nur diese, sondern ich würde mal so sagen, die meisten von den Heilungen geschahen immer am siebten Tag, an dem Sabbat. Und dies ist oder war eine siebten Tag Erleuchtung. Im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8, lesen wir, dass dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte. Dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Nach biblischer Zeitrechnung sind wir im 7. Jahrtausend seit Adam. Wenn 1000 Jahre wie ein Tag sind, sind wir heute im 7. Tag, dem sogenannten Sabbattag. Apostolischer Dienst ist für den 7. Tag ein Dienst, der heute notwendig ist. Also hier hast du es wieder, Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Das kann man auch so sehen, dass mit dem, was es begonnen hat, wird es wieder enden. Und mit dem, was es enden wird, mit dem hat es begonnen. Punkt 5.5, Klarheit der Botschaft. Johannes 9, Vers 15, er legte mir Brei auf die Augen und ich wusch mich und ich sehe. Apostolisch Glaubende haben eine klare Botschaft. Sie haben Klarheit über den göttlichen Befehl und menschliche Verantwortung dafür. 5.6, Dienst der Teilung. Johannes 9, Vers 16, und es war Zwiespalt unter ihnen. Apostolische Glaubende bringen Spaltung und Teilung im Hause der Religion, sei hier hervorgehoben. Auch die Friedensstifter genannt, bringen diese Spaltung und Teilung im Hause der Religion. Matthäus Kapitel 10, Vers 34 bis 36. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Die Natur der apostolischen Botschaft konfrontiert ein religiöses Haus, wo Gesetze und Tradition über Christus erhöht worden sind und werden. Spaltungen zwischen denjenigen, die Gesetzen und Traditionen folgen, und denjenigen, die Christus folgen, sind daher unvermeidlich. Kommen wir zu 5.7. Johannes Kapitel 9, Vers 17. Er ist ein Prophet. In Vers 11 nannte der Geheilte Jesus einen Mann. In Vers 17 nannte er ihn einen Propheten. Später dann, in Vers 38, wird er ihn Herr nennen. Kyrios. Also schnelle Aktualisierung ist ein Merkmal der apostolisch Glaubenden. Die brauchen nicht Wochen oder Jahre oder Jahrzehnte, wenn sie für fortschreitende Offenbarung offen stehen. Da macht das Klick. 5.8. Erwachsen sein, Maturität. Johannes 9, Vers 21. Er ist mündig. Er wird über sich selbst reden. So sagen seine Eltern. Apostolisch Glaubende sind anerkannt für ihre spirituelle Reife. Sie sind in der Lage zu erkennen und zu erklären. 5.9, ausgefragt. Da lesen wir in Kapitel 9, Vers 21, fragt ihn. Apostolisch Glaubende werden ausgefragt, weil sie Antworten auf schwierige Fragen haben. Jesaja, Kapitel 62, Vers 12, und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösung des Herrn, und dich wird man nennen, die Gesuchte. Stadt, die nicht mehr verlassen wird. 5.10, autonom. Johannes 9, 21, er wird über sich selbst reden, sagen die Eltern. Apostolisch Glaubende werden aus der Abhängigkeit zu Führer befreit. Sie können für sich selber sprechen und die Antwort geben. Sie können ihren Glauben behaupten und ihn anderen erklären und auslegen, weil sie das Licht dazu haben. Das ist der Schlüssel, siehst du? Das Licht. Judas 3, Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15, sondern heiligt Christus, den Herrn, in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Siehst du, da hast du es. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann kommen wir zum klaren Fokus unter Punkt 5.11. Johannes 9, 25, weiß ich nicht, aber eins weiß ich, sagt der Blinde hier, nicht? Eins weiß ich. Die Köpfe der apostolisch Glaubenden sind nicht benebelt durch viele Visionen. Es ist nur immer eines nach dem anderen. Wir würden sagen hier schön der Reihe nach, nicht? Also Paulus sagt von sich selbst, in Philipper 3, Vers 13 bis 14, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessen, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist. Jage ich dem Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Amen. Klare Vision, klare Jagd, klarer Kampf. 5.12, klare Unterscheidung von Vergangenheit und Gegenwart. Johannes 9, Vers 25, dass ich blind war und jetzt sehe. Das war zuvor, das weiß ich. Apostolisch Glaubende haben eine klare Vorstellung von dem, was vergangen ist und was vorhanden ist. Also die wissen, in Christus bin ich eine neue Schöpfung, bin ein neues Wesen. Sie haben ein klares Verständnis über die gestrigen Bewegungen Gottes in seiner Gemeinde oder im Universum, in der ganzen Welt und den gegenwärtigen. Also sie können unterscheiden, was war und was ist. Da kommen wir zur Kühnheit in 5.13, Johannes 9, Vers 27. Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Auch hätten wir doch manchmal den Mut, ebenso zu antworten. Was meinst du? Also ich sage das nochmals, da kommt der Blinde, der in Sünden Geborene, wie wir später hören. Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Apostolisch Glaubende haben die Kühnheit und die Kapazität, vor nichthörende, feindselig religiöse Geister hinzustehen. Die schrecken nicht zurück. Punkt 5, Vers 14. Erkennen der Zugehörigkeit. Johannes, Kapitel 9, Vers 27. Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? War die Frage des ehemaligen Blinden. Also jetzt seid ihr an der Reihe. Make up your mind. Werdet ihr klar? Apostolisch Glaubende werden als die Nachfolger Jesu erkannt. Man kennt sie. Punkt 5, 15, logische Folgerichtigkeit. Johannes 9, Vers 30 bis 34, da gibt es eine Abhandlung in diesen vier Versen. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünde nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her ist nicht gehört worden, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns. Siehst du, hier hast du es. Das ist genau der Punkt. Religion gegen göttliche Offenbarung. Da kommt einer, kein Gelehrter. Ja, wirklich in Sünden geboren sind wir alle. Keiner ist nicht in Sünden geboren, außer Jesus. Und jetzt dreht sich der Spieß, oder das Schwert könnte man sagen. Plötzlich ist er derjenige, der da die pharisäische Elite lehrt. Die pharisäische Argumentation war die, weil Moses Wunder tat, war es von Gott oder er war von Gott gesandt. Deshalb, an dem erkennen wir, der geheilte Sehende argumentiert, dass das Wunder von Jesus aber größer ist als das von Moses. Daher musste ja auch Jesus umso mehr von Gott gesandt sein. Das ist eigentlich das, was er Ihnen im Klartext versucht weiszumachen hier. Nun, diese Fähigkeit, mit Vernunft zu logischen Schlüssen zu kommen, ist ein deutliches Merkmal der apostolischen Glaubenden. Es macht sie sofort zu Lehrern. Punkt 5, 16, der Rausschmiss, die Exkommunikation. Johannes 9, Vers 34, und sie warfen ihn hinaus. Der religiöse Orden akzeptiert keine apostolisch Glaubenden. Von Gott gesucht und gefunden, sehen wir dann in Punkt 5, 17. Johannes 9, Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Also Jesus hat ihn gefunden, das heißt, er hat ihn gesucht. Er kann ihn ja nur finden, wenn er ihn gesucht hat. Also dieses bedeutet, dass Jesus ihn suchte. Halleluja. Gott sucht diejenigen, die seine Werke auch zeigen werden. Nicht die, die sie unter den Scheffel stellen. Nicht die, die sich selber verstecken. Nein, Gott sucht diejenigen, von denen er weiß, dass sie seine Werke auch zeigen. Ihn repräsentieren werden. Halleluja. Kommen wir zu 5.18. Offenbarung, Johannes 9, Vers 37, Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Matthäus 16, Vers 16 bis 17. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Petrus' Offenbarung Christi kam vom Vater im Himmel. Apostolisch Glaubende haben eine klare Offenbarung von Christus, dem Sohn Gottes, von ihrem Vater. Amen. Kommen wir zum zweitletzten Punkt hier, 5,19, die beschleunigte Beförderung. Johannes Kapitel 9, Vers 38, er aber sprach, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Also des Mannes Offenbarung, nachdem er sehend geworden war, ging sehr schnell und fortschreitend. Zuerst Mann, dann zum Propheten und dann zum Herrn, zum Kyrios, zum Gesalbten. Dies ist eine Eigenschaft des fortschreitenden Wort Gottes. Letzter Punkt, 5,20. Glaube und Anbetung. Johannes 9, Vers 38, er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Apostolisch Glaubende glauben und beten ihn an. Glaube ist Gehorsam und Anbetung ist Werk. Jakobus 2, Vers 20, willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Kommen wir zum Fazit hier, zum Schlusswort. Vom Mann zum Propheten zum Herrn. Jesus ist der Weg und er fängt blind und unten an. Alles, was Gott tut, ist im Verborgenen, im Dunkeln, im Kleinen, nicht im Großen und Aufgeblähten. Im Namen Jesus sei gesegnet mit dieser Botschaft. Amen.